durch dein Wort, durch das Reden deines Heiligen Geistes. Und das möchte ich euch mit euch heute Morgen auch besprechen. Wir haben das Thema, geheiligt werde dein Name. Und ja, wieso das im Advent? Und vielleicht kann man auch die Frage dahinter setzen, und wie sollen wir denn den Namen heiligen? Wie komme ich auf dieses Thema? Ich bin lange, lange schon in der Nachfolge Jesu. Und wie oft habe ich am Grab, aber auch im Kirchengottesdienst das Vaterunser gebetet? Ihr auch? Und ihr wisst genau, wie es weitergeht. Vaterunser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Und ich lese das und ich sage, ich möchte wissen, was bedeutet das? Geheiligt werde dein Name. Soll der Name irgendwie von Engeln besungen werden? Soll das Volk Gottes Loblieder singen? Hören wir auf zu predigen und heben die Hände und ehren Gott? Was heißt das? Geheiligt werde dein Name. Dieser Ausschnitt hat mich wirklich sehr getroffen, als ich eine Predigt einmal hörte und der davon sprach, heiligen, wenn man den Namen Gottes heiligen kann, Umkehrschluss, kann man ihn auch entheiligen. Heilig dein Name? Gibt es das, dass wir ihn entheiligen? Und ich stieß dann auf diese Bibelstelle, die er angab, und ich war betroffen, dass im Hesekiel sehr, sehr viele Verse davon handeln, zwischen Heiligen, den Namen Gottes heiligen und den Namen Gottes entheiligen. Seid ihr gespannt, wie man das macht? Oder habt ihr schon das Wissen in euch? Natürlich, ich weiß, wie ich den Namen des Herrn heilige. Ich lese euch dazu aus Hesekiel 36, den Vers 16 und folgende. Es ist eine gewisse Anzahl von Bibelversen, aber am Ende hat es jeder Intus. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Heiligen und unserem Leben und Entheiligen, und das hängt auch mit unserem Leben zusammen. Gott sprach zu Hesekiel, des Herrn Wort geschah zu ihm. Du Menschenkind, da das Haus Israel in seinem Lande wohnte und es verunreinigte mit seinen Wesen und verunreinigte mit seinem Tun, dass ihr Wesen vor mir war wie der Unreinigkeit einer Frau in ihrer Krankheit. Da schüttete ich meinen Grimm über sie aus, um des Blutes willen, das sie im Lande vergossen, weil sie es verunreinigt hatten durch ihre Götzen. Zur damaligen Zeit wurden Kinderopfer gebracht. Durch das Blut der Kinder, nicht für Gott, der hat das nie gefordert, sondern die Kinder wurden geopfert, um die Götter günstig zu stimmen. Einen kleinen Ausschnitt haben wir heute Morgen aus Haiti gehört. Aus Furcht vor den Göttern, vor dem Widersacher. Es werden Opfer gebracht und sie dienen nicht Gott damit, sondern genau dem, der ihre Vernichtung will. Und ich zerstreute sie unter die Heiden und zerstäubte sie in die Länder und richtete sich nach ihrem Wesen und Tun. Und sie hielten sich wie die Heiden, zu denen sie kamen. Und hier haben wir es zum ersten Mal. Und sie entheiligten meinen heiligen Namen, dass man von ihnen sagte, ist das des Herrn Volk, das aus seinem Lande hat müssen ziehen? Aber ich schonte meines heiligen Namens, welchen das Haus Israel entheiligte unter den Heiden, damit sie kamen. Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht der Herr, Herr, ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, welchen ihr entheiligt habt unter den Heiden, zu welchen ihr gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr sei, spricht der Herr, Herr, wenn ihr mich von vor ihnen ich mich erzeige, dass ich heilig sei. Israel soll den Namen Gottes groß machen. Darum geht es. Wir ehren Gott oder wir verunehren ihn. Hier eine ganz klare Ansage an das Volk Israel. Sie haben sich nichts mehr von Gott sagen lassen. Sie sind ihren eigenen Gedanken nachgegangen und sie haben Gott wieder zurück in den Keller gebracht. Vielleicht einmal im Jahr haben sie ihn hochgeholt. Ihr wisst, wie wir Weihnachten feiern. Einmal im Jahr muss auch alles aus dem Keller wieder hochgeholt werden. Denn wir stehen ja jetzt in der Adventszeit. Und Advent hat ja auch eine Bedeutung. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, diese Adventszeit, so bei flackerndem Kerzenlicht, drei Kerzen angezündet, Glitzer und Glimmer und Kerzen und Tannenduft vermischen sich. Es ist etwas Angenehmes, etwas so Schönes. Aber vom Ursprung her war die Adventszeit der Christen vor uns eine Fastenzeit. Wieder zurück die Kekse in den Schrank. Die schöne Bohnentassen Kaffee. Der Genuss, da verzichten wir. Wir stellen mal ein Glas Wasser hin. Advent heißt ja Ankunft. Und da müssen wir uns als Christen mal wieder erinnern. Ankunft, was ist los? Ja, ich weiß und ich singe es nicht mit euch alle Jahre wieder. Das ist eine Lüge. Ich liebe dieses Lied überhaupt nicht, aber es ist so heimelig, so schön. Und wir müssen daran denken, Ankunft, da kommt einer, der von uns gegangen ist. Das ist unser Herr und Heiland Jesus. Wie ihr mich gern Himmel fahren sehen habt, so werde ich wiederkommen. Ankunft, und die ersten Christen waren in dieser Erwartungshaltung. Sie waren bereit, sich von ihren Besitztümern zu trennen, um denen zu helfen, die in Not waren. Haiti war damals, glaube ich, noch nicht bekannt von Israel her, dass sie gesagt haben, da können wir auch Gutes tun. Wir wissen es. Durch die Medien haben wir einen weltweiten Einblick, was weltweit auch eben passiert an Unglück, an Tragik. Wie verhalten wir uns? Geheiligt werde dein Name. Gott hatte sein Volk Israel aufgefordert. Ehrt meinen Namen, dass die Heiden erkennen. Das ist das Volk, das er aus Ägypten mit 10 Plagen befreit hat. Das ist das Volk, das 40 Jahre durch die Wüste zog und er hat sie bewahrt. Sie hätten es leichter haben können, aber sie waren nicht immer gehorsam und darum mussten sie wieder zurück in die Wüste und nochmal Jahr um Jahr durch die Wüste ziehen. Er hat sie bewahrt. Er hat Feinde vor ihnen vernichtet, die sie eigentlich umbringen wollten, wenn ich an die Hethiter, an die Kanaaniter denke. Viele feindliche Völker immer wieder haben sich aufgemacht, wir werden dieses Volk vernichten. Und jetzt live könnt ihr es miterleben, seit einigen Jahren. Alle stürzen sich auf dieses Volk, die Umliegenden. Was hat Israel gesagt? Wir haben mittlerweile 5 Fronten, wo wir kämpfen müssen. Und Gott schreibt durch dieses Volk Geschichte und erheiligt seinen Namen oder das Volk entheiligt den Namen des Herrn. Gestern Abend gerade noch eine Geschichte gelesen, wie in Israel rein weltlich gefeiert wird, dass einem die Haare zu Berge stehen und sagen, das ist doch das Volk Gottes. Sie müssen doch wissen, dass sie einen lebendigen Gott haben, den sie von ganzem Herzen dienen. Sie leben wie in der Welt. Dein Name werde geheiligt. Wie geschieht das? Und wir haben schon mitbekommen, es hängt mit unserem Lebensstil, mit unserem Lebenswandel zusammen. Wir bezeugen mit unserem Reden und mit unserem Tun, dass Gott für uns eine Realität ist. Dass Gott für uns etwas ganz Besonderes ist. Besonders heilig heißt ja anders sein, heißt abgesondert sein. Wir laufen nicht in diesem Weltlauf mit, sondern man kommt ins Nachdenken, wer uns kennenlernt und sagt, sie sind irgendwie anders. Und Weihnachten, diese Zeitrechnung, hatten wir ja, ach, großartig, Technik, Dankeschön. Ein kleiner Griff und Aufmerksamkeit. Und Weihnachten, das war ja Beginn der Zeitrechnung für den Großteil der Welt, bis heute, die Zeitrechnung, dass wir heute im Jahre 2024 leben, heißt eben immer von Christi Geburt, nach Christi Geburt oder vor Christi Geburt. Und davor, vor der Christi Geburt, da war eine Ruhephase, wisst ihr das? da hat Gott jahrelang nicht gesprochen, jahrhundertelang nicht gesprochen. Sie waren in der Erwartung ihres Messias. Dann wurde er geboren und sie haben ihn nicht erkannt. Sie hatten die 5 Bücher Mose, sie hatten die Psalmen, sie hatten die Propheten, darin konnten sie lesen in den Synagogen. Und dann wurde Jesus geboren. Halleluja. Jesus als Sohn Gottes geboren. Wir wissen das heute. Wir haben es hier bezeugt in der Schrift. Altes Testament zusammen mit dem Neuen Testament sind miteinander verflochten. Das Alte weist schon auf den Retter, auf den Messias hin, auf Jesus hin. Und im Neuen Testament wird oft Bezug genommen genau auf das Alte Testament. Als Jesus geboren wurde, ihr kennt die Stelle aus Johannes 3, Vers 16, auswendig hoffentlich, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern eben das ewige Leben haben. Und dieses Wort damals, von wem wurde das geglaubt? Wenn wir mal jetzt auf Weihnachten uns besinnen, wir stehen ja kurz vor der Feier, dann erinnert ihr euch, es war Maria, wo der Erzengel ihr berichtete, du wirst überschattet werden von dem Geist Gottes, du wirst einen Sohn gebären, der heilig ist, der der Sohn Gottes sein wird. Der zweite, der davon erfuhr, früher oder später, Josef, der guckte seine Frau immer wieder kritisch an und sagt, der Bauch ist unnatürlich dick. Maria, wie ernährst du dich? Und sie musste, oder ich weiß es nicht, wann sie es ihm gesagt hat. Und das hörte sich an wie eine Ausrede. Ja, da kam so ein Engel und haha. Und Josef hat gesagt, das geht über meinen Verstand. Ich werde sie heimlich verlassen, dann kann sie sich mit dem verbinden, der sie geschwängert hat, den sie wohl offensichtlich mehr liebt als mich. Und dann musste Gott eingreifen und hat zu Josef gesprochen. Das ist die Frau, die nimmt zu dir. Denn das, was von ihr geboren wird, ist heilig. Und Josef war gehorsam und er hat das gemacht und er hat geglaubt. Als das Kind geboren war, wer war es, der zuerst von dieser Kunde erfuhr? Das waren die Hirten auf dem Felde. Naja, da müssen wir noch mal eine Nacht drüber schlafen. Morgen, wenn es hell ist, dann werden wir mal gucken, was davon wahr ist. Könnt ihr euch erinnern, was die Hirten gemacht haben? Die haben sich auf den Weg gemacht. Aufgemacht. Und wir wollen prüfen und gucken und wir wollen das Kind anbeten. Und sie haben das gemacht und da Maria erzählt, sie behielt alle diese Worte in ihrem Herzen, was von Jesus gesagt war. Und es verging eine Zeit und dann kamen die Weisen aus dem Morgenland. Gott in seiner Weisheit, daran dürfen wir festhalten, ob das Haiti ist oder Deutschland oder Israel. Gott in seiner Weisheit, er hat die Fäden alle in seiner Hand. Und die Weisen aus dem Morgenland beschenken das Kind mit Weihrauch, Myrrhe und Gold und mussten kurze Zeit später fliehen. Auch der hatte nämlich, der König Herodes, von der Geburt eines neuen Königs gehört, durch die Weisen. Und er glaubte, ihr Lieben, der glaubte. Und er handelte entsprechend grausam und ließ Kinder unter 2 Jahren alle in Bethlehem hinrichten. Das war Herodes, der glaubte an den neuen König. Da seht ihr, was für unterschiedliche Auswirkungen der Glaube an Jesus haben kann. Die einen machen sich auf den Weg und sagen, will ich sehen, will ich erleben, ich will mich vor ihm niederwerfen, ich will sagen, du bist der Sohn Gottes, an dich glaube ich, ich will dich hören, ich will in deiner Nähe bleiben, wenn wir an die Jünger denken. Und viele kamen natürlich auch, weil er Zeichen und Wunder tat, immer das, was jeden Menschen fasziniert. Heute Morgen 3 Heilungen und du kommst hier nicht mehr aus der Gemeinde raus. Die werden alle kommen und sagen, wir bringen noch mehr Kranke, ich habe noch Verwandtschaft, ich habe Kinder, ich habe noch Freunde, die kommen alle hierher. Wenn ihr betet, habe ich gerade mitgekriegt, dann werden hier die Kranken gesund. Wollen wir das? Ich weiß nicht, inwiefern dann der Name Gottes noch im Vordergrund steht oder ein Glück, ich habe keine Knieschmerzen mehr. Annahme oder Ablehnung des Geschenkes Gottes, das ist die entsprechende spannende Frage. Nehmen wir den Retter Jesus Christus an. Und dazu mache ich jetzt mit euch gedanklich mal einen kleinen Spaziergang. Wir bewegen uns so in den Straßen von New York. Irgendwo habt ihr schon mal von New York gehört. Das ist eine riesige Stadt mit sehr vielen Wolkenkratzern, richtig? Aber da gab es auch irgendwo einen Häuserblock dazwischen, der hatte so ungefähr 7 Etagen, so stelle ich mir das vor. Und in diesem Haus ist plötzlich ein Brand ausgebrochen. Und es gab nur einen Fluchtweg, die Treppenhäuser, und das haben wir in der Realität erlebt beim World Trade Center, da waren die Aufzüge nicht mehr funktionsfähig und die Treppenhäuser waren verräuchert und die Flammen schlugen von unten entgegen und die Menschen sind nach oben aufs Dach geflüchtet. Und da stehen sie und rufen von um Hilfe. Die Feuerwehr unter Blaulicht und Volldampf fährt da drauf zu und sie fahren ihre Leiter aus und sagen, wir müssen die Leute retten, die Hitze, die steigt langsam auf, wir wissen nicht, wie lange sie noch Sauerstoff haben. Und sie fahren die Leiter aus an das Haus hoch, 7 Etagen, das ist eine ganze Menge, 7 mal 3, 21 Meter, 25, 40, 50 Meter möglicherweise. Ich weiß gar nicht, so eine lange Feuerwehrleiter, haben wir hier einen Freiwilligen von der Feuerwehr? Wie hoch sind die längsten Leitern? 30, das ist schon eine ganze Ecke. 30 Meter hoch, gut, und sie fahren die Leiter ran und sie stehen fest, es fehlt nur 1 Meter dazwischen. Die können von oben nicht, die gucken ja runter, versteht ihr? Da ist die Leiter, ich sehe sie ja, soll ich da... Sie stürzen in die Tiefe. Der Feuerwehrmann, der sieht das, der Hauptmann, der Leiter, der klettert die Leiter hoch. Andersrum. Und er steht ganz oben auf der letzten Leiter, muss ich ja so festhalten, versteht ihr? Ganz langsam geht er höher, versucht die Balance zu halten, schafft es und kommt an den Rand des Hauses oben am Dach und steht so und sagt, jetzt über mich, rückwärts runter mit den Beinen zuerst, über mich auf die Leiter, rutscht über mich rüber. Wir wissen nicht, ob du trägst und hältst oder ob du uns verarscht. Was ist das für ein Unsinn? Er steht da, das ist eure Rettung, ich bin es, ich stehe auf der Leiter, bitte ihr könnt, ich halte mich hier an der Kante fest. Der Erste rutscht rüber, über den Mann erst hinten, über den Rücken rüber, versteht ihr? Und dann geht er langsam, ich habe Halt und geht runter, ist gerettet. Die anderen stehen rüber. Der Mann am Ende, er steht, als sie alle gerettet waren, steht dort und sagt, ich kann nicht zurück, ich komme nicht mehr an die Leiter ran. Er stürzt ab. Er schafft selber nicht, dich zu retten. Versteht ihr? Weil wenn man so schräg steht, da unter ist der Abgrund. Ist runtergerauscht. Der Mann gab sein Leben für die vom Tode Bedrohten. Habt ihr das Gleichnis verstanden? Wer war das? Wer ist gestorben um deinet und um meinetwillen? Weil wir verloren waren. Das war Jesus. Er hat seine Hände ausgebreitet. Er hat gebetet, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Er war auch noch friedlich gestimmt. Er hätte eine riesen Wut haben können, aber er hat gesagt, Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Gott kam um uns, um dich zu erlösen, Advent. Deshalb feiern wir unseren Herrn, deshalb feiern wir Jesus, unseren Retter, unseren Erlöser, der sein Leben gab, damit wir ewiges Leben erfahren. Und jetzt fragst du dich natürlich, geheiligt werde dein Name. Ja, wie soll das passieren? Wie kann das geschehen? Ich denke, es gibt ja 4 Evangelien, die Bibelkenner wissen das. Wir haben natürlich den Matthäus. Das reicht schon, um selig zu werden. Dann haben wir noch einen Markus, kurz und knapp für die Heiden geschrieben. Ganz begeistert, wird gelesen, auch gut. Dann haben wir noch, Mensch, ein Akademiker. Da ist ein Lukas dabei, der war Arzt. Und dann haben wir noch Johannes. Wir haben 4 Evangelien. Und wisst ihr was? Ich frage mal, wie ist das bei euch in der Verwandtschaft, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft? Wer liest denn von denen die Evangelien? Täglich oder sonntags in der Kirche? Oder vielleicht auch gar nicht? Kaum. So meine Erfahrung. Es gibt ein 5. Evangelium und das wird gelesen. Und das 5. Evangelium könnt ihr euch vorstellen, wie ein 5. Evangelium, was das sein könnte. Bitte? Du hast es gesagt. Sag es ruhig laut und verhalte dich so. Wir sind das 5. Evangelium, sagst du dir. Jetzt wirst du aber komisch hier. Ja, natürlich, wenn du hier in der Gemeinde bist und geistliche Lieder singst, dann bist du einer, der Gott lobt und preist und Gott ehrt. Wir haben ja gerade davon gesprochen, wir wollen ja Gott ehren. Dein Name werde geheiligt. Ja, wie? Durch dich. Israel hat versagt. Israel hat sich schwer versündigt. Sie haben gesagt, das gibt für uns keine Erlösung und keinen lebendigen Gott. Doch es gab ihn. Und er hat gesagt, und ich werde euch als Beispiel setzen, der ganzen Welt vor Augen führen. Wer Israel antastet, der tastet was an? Seinen Augapfel. Hallo? Probiere es nicht, dich mit dem Finger ins Auge zu stechen. Du würdest nicht mehr für normal erklärt werden, wer sowas macht. Augapfel hochempfindlich. Und Gott ist hochempfindlich, wenn es um sein Volk geht. Ich habe es gesetzt zu einem Zeugnis für wen? Für die Heiden und für das eigene Volk auch, dass sie sehen, sie haben einen Gott, an dem sie nicht vorbeikommen. Aber wie kommen unsere Zeitgenossen jetzt auf das Evangelium? Wie können sie erkennen, dass es da einen heiligen Gott gibt? Können Außenstehende etwas lesen? Vielleicht einen Brief, ja, ich weiß. Aber können Außenstehende etwas sehen in deiner Familie, als Ehepartner oder als Vater oder Mutter? Wie sieht dein Alltagsleben aus? Bist du so ein geschriebenes Evangelium, dass die dich bisher nicht so kannten, sagen, irgendwie ist er auffällig, er ist anders. Vom Essen betet er. Das ist vielleicht eine minimale Form. Aber allein, nicht weit habe ich gearbeitet hier von euch. Was, Herr Ulrich, Sie sind verheiratet und haben Kinder. Ich sage, ja. Wie viel haben Sie? Ich sage, naja, ich habe 2 Söhne. Das war normal. Ich sage, und 4 Töchter. Ach, das sind ja 6 Kinder. Ja, sage ich. Und Sie haben mich 28 Jahre unter die Lupe genommen. Sie haben hoffentlich überwiegend Gutes gehört und manchmal vielleicht auch Blödsinn. Muss ich mich für entschuldigen. Sie haben mich jeden Tag gelesen. Verstehst du, was ich sagen will? Wie redet er über die anderen? Wie steht er zu seinem Chef, der ihn da einen vielleicht vorgesetzt hat und reingewirkt hat? Freundlich, vergebend, liebevoll, nachgebend. Wie ist das in deiner Verwandtschaft, wenn sie in deine Familie hineingucken, wie du und deine Frau oder die Frau und du miteinander kommunizieren? Ist da Gift und Galle oder ist da Freundlichkeit? Ist da eine außerordentliche, ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis, wo man sagt, boah, wenn ich mal heirate, so möchte ich auch verheiratet sein. Versteht ihr? Wir werden gelesen in der Verwandtschaft, auf der Familie und auch in der Familie, auf der Arbeit. Ich habe es eben gerade gesagt. Pausenzeiten. Ich kann mich erinnern, da hatte ich einen Zettel an meinem Auto, wenn Sie auch Christ sind, dann sollten wir uns kennenlernen. Und ich habe angerufen, es war ein Arbeitskollege. Und wir hatten dann die Idee, wir werden uns treffen. Einmal in der Woche, in der Pause. Und das hieß dann Öl. Abkürzung für Ora et Labora. Das heißt zu Deutsch, arbeite und bete. Und wir haben uns dann wiederholt getroffen. Und dann kamen nicht nur wir beide zusammen, sondern da war noch einer und da kam noch einer und der hat, und Gott, was kam noch dazu und noch von ein paar andere. Da haben wir uns so gefreut. Und die Kollegen sagten, was macht ihr denn da eigentlich? Ich sage, ja, wir beten für die Gesunden, dass sie nicht krank werden und für die Kranken, dass sie gesund werden. Ach so, ja, das ist gut. Da wirst du mit mal unter Beobachtung genommen, weil du den Namen Gottes geehrt hast. Hast gesagt, der ist uns so wichtig. Wir wollen uns zusammenfinden und beten. Und Nachbarn, glaubt ihr, dass die Augen Fenster haben, wo du wohnst? Sag jetzt nicht nein. Hast du nicht auch schon mal an der Gardine geguckt? Ach, wer ist das denn? Die kenne ich ja gar nicht. Die Augen haben Fenster. Und so sah auch tatsächlich ein Prediger, der hier auch immer hergekommen ist, aus dem Fenster, wie um 9.30 Uhr der Nachbar unter ihm immer mit einem schicken Auto losfuhr sonntags und um 12.30 Uhr wiederkam. Sonntag für Sonntag, was ist das für eine Predigt? Und irgendwann war er neugierig. Sag mal, wo fährst du eigentlich immer hin? Ja, kannst ja mal mitkommen. Das war der Gottesdienst, wo er immer hingefahren ist. hat kein Wort gesagt. Dein Leben ist wie ein Schaufenster, das offen ist. Und in einem Schaufenster findest du tolle Sachen, je nachdem, wo du vorstehen bleibst. Wir wollen mal gucken, ob wir eins haben. Ich habe hier mir mal so, für Männer ist das gedacht gewesen. Für Frauen, da hätte ich jetzt einen Juwelier mit Goldringen und Halsketten und Perlenschmuck. Ach, das hat er sogar. Da hat er hier das Frauenbild jetzt stehen. So ein schönes Amulett. Nee, da haben wir nichts mit am Hut, mit einem Amulett. Was ist das? Irgendein Anhänger. Lassen wir mal so stehen. Das heißt, in einem Schaufenster wird etwas ausgestellt und da gucken die Leute rein. Unser Leben, da. wertvolle Uhren, da sehe ich eine. Ja, jetzt nennt mir mal ihr Männer zwei Uhrennamen, die euch faszinieren und sagen, aber Geld habe ich nicht dafür. Na, eine schöne Rolex, höre ich. Was haltet ihr denn von Omega? Ja, selbst Raumfahrer tragen eine Omega-Uhr, kann ich mir nicht erlauben. Seht ihr? Und dann liege ich am Strand in Mallorca mit meiner Frau und da spricht uns einer an, der kommt vorbei und hat den ganzen Arm voller Uhren und sagt, hier, ich habe gute Uhr, Rolex, du, 50 Euro, ich sage, zu viel, na 30 Euro, Rolex, gut. Und dann merken wir, es gibt echte Uhren und es gibt Plagiate, das heißt nachgemacht. Und was macht diese nachgemachte Uhr? Na, ich habe gedacht, 20 Euro ist kein Verlust. Ich kaufe. Was meint ihr, wie lange die Plagiatuhr hält? Einmal aufgezogen und vielleicht nochmal und dann war Schrott. Nachgemacht. Nachgemacht, ihr Lieben. Und das ist der Unterschied. Der Name Rolex wird verunehrt durch Nachmacher, die Plagiate bauen, die so ähnlich aussehen, aber sie haben lange nicht die Qualität, können sie auch nicht haben. Oder eine Omega-Uhr. Versteht ihr? Und wenn wir nur Plagiate sind, so Nachgemachte, keine echten Christen, das sehen sie. Im entscheidenden Moment kommt nicht die Qualität raus, die man sich davon verspricht. Und das ist deshalb so wichtig, dass wir in unserem Handeln, in unserem Reden echt sind. Das heißt, die Substanz unseres Seins ist mit Gott so verbunden und wir heiligen dadurch seinen Namen. Und diese Mist-Plagiat-Omega-Uhr, die verunehrt den Namen, man guckt drauf und sagt, Omega ist eine Shitmarke, niemals mehr kaufe ich die. Warum? Weil ein Fälscher sich auf den Weg gemacht hat. Es war keine reine echte. Und Christen, die nicht echt Christen sind, wie soll ich das sagen, keine Nachfolger Jesu sind, die verunehren den Namen Gottes. Und ich will hier keinen richten in unserem Land. Das müsst ihr selber vor Gott prüfen, ob ihr überhaupt als Richter berufen seid dafür. Aber ich möchte euch persönlich auffordern, seid einfach ein helles Licht, dass man sagen kann, durch dein Leben, wie du umgehst in der Familie, als Eltern, als Nachbar, als Freund, wie du redest und wie du handelst, dass man sagt, der ist irgendwie anders. Es kann sogar sein, dass man dir irgendwas anhängt, wo du sagst, das finde ich aber gemein, dass du sagst, Jesus sagt, wenn sie euch übel von euch reden, dann betet für sie. Das ist die Antwort darauf, wie Jesus am Kreuz selbst sagte, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dass die Liebe aus allen Knopflöchern bei dir rausstrahlt, so möchte ich das mal sagen, natürlich aus deinen Augen. Dass sie sagen, sie sind einfach anders. Ich gehe mal privat jetzt, wird es ein bisschen ernstlicher. Wie gehst du mit Besitz und Eigentum um? Ich stelle zwei Fragen. Hast du das auf ewig oder ist es eine Leihgabe? Kannst du für dich beantworten. Du behandelst es wie ewig. Ging eine Frau bei uns vorbei, über 70, 75. Ich habe mir gerade noch eine neue Einbauküche gekauft. Oh, sag ich, wie viele Jahre braucht sie denn die noch? Meine Frau sieht das anders, sagt, ja wie, die Nachfahren freuen sich doch. Ach so, ja. Das heißt, unser ganzes Leben, wie wir mit unserem Besitz, wie wir mit unserem Geld umgehen, Zeug davon ist Gott heilig für uns. Sind andere davon animiert und sagen, boah, der lebt ja wirklich in Beziehung zu Gott, hat ein ganz anderes Verhältnis. Ich denke an die Freizeit. Wisst ihr, was ich aufgeschrieben habe? Fiel mir gerade noch ein, ich bin ja auch schon über 70. PC und Smartphone. Ist ja für uns keine Versuchung mehr, ne, oder? Naja, sei mal nicht so fromm. Also ich merke, wie manchmal eben Seite für Seite, weil mich die Neugier packt, ich aufschlage und lese und mir anhöre. Und da muss man sagen, Achtung, etwas zur Ehre Gottes oder ist es die Verherrlichung des Widersachers, der sein ganzes Schaufenster voller Müll mir vor Augen stellt? Ja, geh ins Internet rein. Siehst du die Werke des Widersachers? Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, wisst ihr selbst. Schlag die Tageszeitung auf. Und ich merke, wir haben zwei unterschiedliche Lesegewohnheiten, meine Frau und ich. Was lese ich zuerst? Es gab mal eine Zeit, da habe ich den Börsenteil zuerst gelesen. Uiuiuiuiui, ist geklärt, braucht man nicht drüber reden. Ja, da lese ich natürlich, warum die Straße durch Holtensen immer mit zwei Ampeln blockiert wird. Technik interessiert. Und meine Frau sagt, da ist am Bahnhof schon wieder einer zusammengeschlagen worden. Wie furchtbar. Ich sage, an welchem Bahnhof? Naja, das ist irgendwo hinter Bad Oeynhausen oder sonst wo. Ja, das berührt uns doch gar nicht. Es ist also, was nehmen wir auf? Was beeindruckt uns? Was beschäftigt uns? Merkt ihr das? Das ist unser Leben. Wir heiligen seinen Namen, dass Gott sagt, bah, die fangen mit mir an und die hören mit mir auf. Schön wäre es, wenn es so ist. Verstehst du? Und auch im Alltag. Mitten in Überlegungen, was kaufe ich, was lasse ich lieber liegen? Was ist mit dem Geld, dem Zehnten in der Gemeinde? Daran kann man das sehen. Und wenn du sagst, ich gebe immer den Zehnten in diese Gemeinde, sage ich, lass das bleiben. Ich weiß nicht, ob du es fröhlich machst, denn Gott sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Da steht nichts drin von Zehnte. Denn nach meinem Wissen, Gold und Silber, wem gehört das? Ist mein, sagt Gott. Wir sind Verwalter. Wir fragen Gott, wo soll ich etwas für dein Reich damit Gutes tun? Ja, und dann habe ich natürlich noch im Alter, jetzt gucke ich hier mal in die erste Reihe rein, Gesundheit im Alter beschäftigt uns immer wieder. Kennst du einen guten Zahnarzt? Kannst du mir einen nennen? Und ich brauche noch einen Orthopäden, ne? Das wäre auch mal ganz gut. Und so weiter. Das beschäftigt uns und wir merken gar nicht, unser Leben hat noch eine Restlaufzeit von weiß ich nicht. Wie viele Jahren? Lass ich einfach offen. Lebst du wie ein Schaufenster Gottes, wer dich sieht und sagt, boah, der mit seinem Glauben festhaltend. Ich habe einen Schwager, der liegt im Krankenhaus. Drei Herzklappen funktionieren nicht und die Aorta hat noch ein Loch. Über 80 Jahre. Und wir haben ihn besucht und er strahlt. Ach, schön sei, dass ihr da seid. Kind Gottes. Wie kann man da noch danken? Wie kann man da noch lachen? Er hat doch Ewigkeitsrechte. Er hat doch Jesus in seinem Herzen. Versteht ihr, das ist der Unterschied. Nicht, dass du sagen musst, es ist alles umsonst gewesen, umsonst gelebt. Wir feiern Advent und das heißt doch Ankunft. Jesus kommt wieder, bist du bereit? Wenn er nicht in dieser zu Lebzeiten wiederkommt, und das ist für die viele für uns jetzt Vorausgegangenen so gewesen, dann sind sie zu ihm gegangen. Was machst du, wenn du über den Friedhof gehst? Und das ist auch jetzt mein Schluss. Wenn du über den Friedhof gehst, und siehst die ganzen Gräber. Bin mit einem guten Freund neulich rübergegangen. Ich sage, am Todestag meiner Mutter habe ich aus dem Propheten Jesaja, ich meine es war 26, das Wort gekriegt. Herr, deine Toten werden, steht da nicht, leben. werden leben, ist aber vergleichbar, ne? Deine Toten werden leben, steht dort. Das heißt, sie werden, genau, jetzt komme ich wieder darauf zurück, sie werden, wenn Christus wiederkommt, auferstehen und sie werden verwandelt werden. Und da kann ich mit einem Lachen über den Friedhof gehen. Hast du sowas schon mal gesehen? Das, was macht der hier? Der hat sich verirrt. Ja, weil ich Hoffnung in meinem Herzen habe. Auf uns wartet eine großartige Zukunft. Ankunft, indem du abberufen wirst oder die Ankunft, wenn Jesus vom Himmel kommt. Sind wir bereit? Den dritten Advent haben wir schon. Und das ist die Frage, wo wir uns einfach wieder orientieren wollen. Denk dran, wir heiligen seinen Namen, indem du in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes betest. Und jetzt verstehe ich dieses Gebet. Lieber Vater, du bist für viele bist du der Vater. Und wir haben die Bitte, geheiligt werde dein Name. Und ich habe es immer abgeschoben. Das muss Gott machen irgendwie. Da muss ein Gold, da muss Jesus mit Gold dargestellt werden, heilige deinen Namen. Da muss ein Lichtglanz, Jesus, 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 was ist heilige deinen Namen? Da muss vielleicht irgendwie eine große Kirche drüber gebaut werden, über diesen wunderbaren Namen Jesus. Falsch. Gott wünscht sich, dass das Schaufenster Gottes, und das bist du, das Schaufenster Gottes keine Plagiate ausstellt, sondern echt ist. In deinem Reden, in deinem Handeln, in deinem Gebetsleben, in deinem Alltag, dass man sagt, der hat irgendwie so eine Beziehung zu Gott. Der hat da so eine heimliche Verbindung, von der ich nichts weiß. Mach ihn neugierig, lass ihn fragen. Und dann führe ihn Gott zu und weise auf den hin, der auf der obersten Stufe steht und der sich festhält. Und sagt, nutzen Sie die Chance jetzt, die Sie nur jetzt haben. Ich habe keine Kraft mehr lange. Die Rettungszeit ist jetzt da, wo es ernst ist. Und das wünsche ich euch, dass wir mit wachen Augen durch diese Zeit jetzt gerade auch zu Weihnachten gehen und von der wunderbaren Hoffnung berichten, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Kirchenlieder, es gibt so viele Lieder, besingen und bezeugen das. Und dass wir das mit Freuden mitsingen können. Und wer freut sich? Gott. Sein Name werde geheiligt. Amen.